Was ist dein Warum? Der Stefan hat sehr schön eingeleitet heute Morgen. Das ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte. Was ist dein Warum? Simon Sinek ist ein weltbekannter Unternehmensberater und Autor des Bestsellers Frag immer erst warum. Das ist der deutsche Titel dazu. Und an dem sogenannten goldenen Kreis, da illustriert er eine Erkenntnis, die ich persönlich sehr, sehr aufschlussreich fand, als ich das Buch gelesen habe. Ich lese immer wieder gerne solche Bücher, die auch mit Unternehmensberatung zu tun haben. Und er schreibt darin, weniger erfolgreiche Menschen oder auch weniger erfolgreiche Unternehmen, die kommunizieren von dem Äußeren zum inneren Kreis. Sie beginnen mit dem Was und gehen dann über auf das Wie und dann erst zum Warum vielleicht. Begeisternde und damit auch erfolgreiche Menschen oder Unternehmen, die wählen genau den anderen Weg. Und da ist was dran. Firmen oder Organisationen können leicht erklären, was sie tun. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das gilt für uns als Gemeinde und für alle Gemeinden der Welt genauso. Wir können relativ leicht erklären, was wir tun. Wir veranstalten Gottesdienste, wir veranstalten Bibelstunden, Hauskreise, Kinderstunden und so weiter und so fort. Freizeit, Evangelisation. Und auch das Wie ist ganz schnell erläutert. Nehmen wir mal das Beispiel Evangelisation, wenn wir von dem reden, was wir da tun, dann erklären, wie wir das tun, dann sagen wir vielleicht Dinge wie, wir setzen gute Werbung ein, wir nutzen neueste Technik, wir holen uns einen richtig guten und bekannten Redner, all diese Dinge, das Wie, das nutzen wir, einfach um zu erklären, wie hoch der Aufwand ist oder auch vielleicht, wie wir uns von anderen unterscheiden. Und nichts davon ist eigentlich schlecht. Da geht es gar nicht darum, das zu bewerten. Dieses Was und das Wie sind schnell erklärt. Aber was ist unser Warum? Warum tun wir, was wir tun? Was ist unser Warum? Und Sinek schreibt, wenn man Unternehmer nach dem Warum fragt, dann wäre ihre Antwort nicht selten, ich tue das, um Geld zu verdienen. Und das ist aber in seinen Augen keine wirklich befriedigende Antwort auf das Warum, von dem Sinek in seinem Buch spricht. Für die Gemeinde Jesu, für uns, ist das Warum auch dann nicht ausreichend beantwortet, wenn wir sagen, wir gewinnen Menschen für Jesus. Das mag schön sein, das ist das, was wir tun, aber das ist nicht das eigentliche Warum oder eine Antwort auf diese Frage nach dem Warum. Weil solche Antworten, die drehen sich viel, viel mehr um das Resultat, aber nicht so sehr um das, was uns von Herzen bewegt, was so von innen herauskommt. Also, können wir uns fragen, warum existieren wir als Gemeinde hier oder in Lüdenscheid-Witten oder in Lebewesen? Warum sollte es die Menschen da draußen überhaupt interessieren? Und Sinek hat tatsächlich recht, wenn er mit dem Blick auf Unternehmen zuerst mal behauptet, die Menschen kaufen nicht, was du tust, sondern warum du es tust. Und Apple ist so ein Beispiel dafür. Das ist so eine Firma, die er immer wieder anführt in seiner Beschreibung. Die Menschen kaufen dieses Produkt Apple nicht wegen dem ganzen Was und Wie, sondern wegen dem Herzblut, was dahinter steckt. Das Gleiche, die Menschen haben die Botschaft von Martin Luther King damals nicht gekauft und geglaubt, weil er so toll reden konnte, sondern weil sie ihm abgenommen haben, dass ein Herz für das steht, was er sagt. Und ich glaube, dass es auch für uns auf Gemeinden zutrifft oder auf unsere Gemeinden zutrifft, dass die Menschen uns nur das abkaufen, was sie in unserem Warum auch abspüren können. Dass es nicht einfach das ist, was wir alles tun. Und ich glaube, dass wir uns ganz neu wieder auch besinnen müssen auf dieses Warum, auf unser Warum, damit wir ganz neu wieder Begeisterung, Freude, Dynamik auch in den Gemeindealltag mit reinpacken können und einfach auch zeigen können, wir glauben an eine Zukunft. Ich habe das schon verschiedentlich auch gesagt, dass wir von einer guten Zukunft träumen. Und das ist das, was die Gemeindeleitung gerade tut und was Stefan einleitend auch gesagt hat und gesagt hat, das setzt auch Energie frei. Und wir dürfen heute Morgen ja auch nicht hier sitzen, die wir hier auch immer wieder sitzen, wenn wir nicht so unbeirrbar wären. Wenn es diese Unbeirrbaren nicht geben, die sich einbringen in die Gemeinde oder immer wieder kommen und am Gemeindeleben teilnehmen, dann gäbe es das alles hier schon gar nicht mehr. Dann hätte man die Türen ja schon zugemacht. Aber wir sind ja da. Und trotzdem mag der ein oder andere sagen oder denken, ich bin müde. Ja, ich habe in den Gesprächen, die ich geführt habe, das mal von einem ganz konkret gehört. Ich bin einfach müde. Und es braucht sicherlich, wenn man Gemeinde entwickelt und wenn man Gemeinde nach vorne bringen will, auch wieder ganz neu, eine Menge an Maßnahmen, an Veränderungen, an wie's und an was. An wie und an was mache ich. Das ist alles ganz, ganz unbestimmt. Aber um zu erreichen, dass Gemeinde wieder attraktiv wird, dass sie lebendig wird, dass wir tatsächlich vielleicht eines Tages 150 Leute hier haben, worüber sich dann nicht nur der Gemeindeleiter freut, sondern ein paar andere auch, vielleicht wieder Kinder und Familien, dazu braucht es die Klärung unseres Warums. Was ist unser Warum? Darauf müssen wir zuerst eine Antwort finden und unser Warum vielleicht ganz neu entdecken. Weil ihr werdet merken, wenn ich fertig bin mit der Predigt, dieses Warum ist nämlich schon da. Und dieses Warum, das können wir finden für uns als Gemeinde, aber auch für uns ganz persönlich. Weil die Predigt ist nicht nur interessant mit Blick auf diese Frage für das, was Gemeinde betrifft, sondern auch für das, was uns ganz persönlich betrifft. Und unser Leben. Und ich glaube, der Apostel Paulus, der hat das in 2. Korinther 5 herausgearbeitet. Und er geht zuerst einfach mal hin und schildert den Ist-Zustand, mit dem ich mich persönlich auch sehr, sehr gut so identifizieren kann. Und für mich ist der erste Punkt, den Paulus hier macht, wir benötigen Zuversicht. Wir benötigen Zuversicht. Ich lese mal den Text. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Wir werden sterben. Das ist ganz klar. Doch wir wissen, sagt Paulus, wenn das geschieht, dann wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. Ein Gebetsanliegen eben. Herrlich, tolle Sache. Und in unserem irdischen Zelt, jetzt also, seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten ziehen. Und wer dauernd Schmerzen hat, der wünscht sich genau sowas. Das Ablegen dieses alten, schmerzhaften Körpers, einfach einen neuen drüber und frei sein von Schmerzen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar lieber anziehen. Und auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen direkt vom Leben verschwunden. Das ist so das, was Paulus jetzt erstmal sagt, mit Blick auf unser Seufzen, auf das, was wir als Menschen, die wir hier auf dieser Erde leben, häufig so empfinden. Die Worte sind 2000 Jahre alt und ich finde, sie sind immer noch hochaktuell. Paulus beschreibt die Mühe und das Seufzen, mit dem viele Menschen durchs Leben gehen. Und da macht er keinen Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen, zwischen Menschen, die Jesus lieben und Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben. Jetzt kann man sich sicherlich unterhalten und streiten über diese Verhältnismäßigkeit vom Seufzen. Seufzen tun wir alle mal. Und diese Intensität des Seufzens ist bei dem einen höher als bei dem anderen. Und ich glaube, wenn wir an die Flüchtlingslager denken oder an Kriegsgebiete und so weiter, dann wissen wir, da wird sehr, sehr laut geseufzt. Aber wir hören dieses Seufzen nicht mehr, weil momentan einfach Corona viel zu laut ist. Da geraten diese Dinge in Vergessenheit. Aber jeder hat so die Bereiche in seinem Leben, wo er seufzt. Und ich habe die aktuell in den letzten Monaten auch. Und das ist nicht schlimm. Es gibt vieles, was in dieser Welt belastend und ermüdend ist. Und das liegt einfach daran, dass diese Welt einfach auch dieser Dynamik einer zerstörerischen Sünde unterworfen ist. Alles das, was wir erleben an Krankheit, an Tod, an Schmerz, an Leid, ist Folge dieser Sünde. Und vielleicht beschreibt Paulus, wenn er vom Seufzen schreibt, eben auch den einen oder anderen von uns. Und vielleicht sind auch wir einfach müde an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht sehen wir uns nach Erlösung oder einer einsamen Insel oder wie ich gerade, nach einem Weihnachtsgeschenk à la Wellness Unlimited. Und es ist gut zu wissen, dass unser Vater im Himmel unser Empfinden nicht als etwas abtut wie, ach, jetzt bist du ein schlauer Christ, sondern dass Gott im Gegenteil hingeht und genau weiß, was wir durchmachen. Und dass er in Jesus Christus sich selbst bereit erklärt, zu sagen, komm zu mir, ich will deine Lasten tragen, ich will dich erquicken. Gott kennt diese Situation. Und einzig unsere menschliche Tendenz, die wir manchmal haben oder öfter auch haben, alles alleine tragen zu wollen, alles alleine lösen zu wollen, die ist es, die der ganzen Sache manchmal im Weg steht. Und auch da bin ich ein richtig gutes, schlechtes Beispiel. Einfach die Dinge alleine regeln. Und dann redet Paulus in Vers 4 eben von diesem Umzug vom Zelt ins Haus. Und auch da, als jemand, der in der letzten Zeit sehr, sehr viel Zeug umgezogen hat, umgeräumt hat, zwischen Umzugskisten, Baustelle und Haushaltsauflösung über Monate jetzt gelebt hat, kann ich mich mit dem Bild wirklich anfreunden. So von diesem Zelt, von diesem Umzug raus in mein Haus und so richtig genießen. Es tut gut. Und dann schafft Paulus Perspektive. Er redet von Zuversicht. Und auch da habe ich die Verse hier mit dabei. Gott selbst kann uns auf dieses neue Leben vorbereiten, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer der eine zu sein beim Herrn. Wir müssen uns bewusst machen, wer das geschrieben hat. Paulus. Und der hat ganz, ganz andere Dinge durchgemacht, als die, die wir durchmachen. Und ich glaube, da wird verständlich, dass er sich nach so einer endgültigen Erlösung auch gesehnt hat. Ich will nach Hause. Rechts. Ja. Aber er schreibt eben, wir haben auch in dem Leiden, auch in dem, was wir seufzen, wir haben eine Zuversicht, auch weil Jesus Christus uns eine Zukunft garantiert. Johannes 14, die ersten Verse, wo er sagt, ich bereite euch Wohnung. Das ist doch toll. Eine Wohnung, die Jesus für uns einrichtet, das ist meine Zuversicht. Das ist klasse. Das ist eine tolle Perspektive. Das ist etwas, das uns Mut gibt. Und eines Tages werden wir dann mit Jesus zusammen sein und werden mit ihm essen. Die Bibel spricht davon. Ein gutes Glas Wein trinken. Ich sage es nochmal, auf sowas freue ich mich besonders. Und das gibt uns Kraft, durchzuhalten, weiterzumachen, weil wir eine Perspektive haben, weil wir eine Zuversicht haben, weil wir eine Zukunft haben, weil wir träumen dürfen von dem, was da eines Tages kommt. Und diese Kraft durchzuhalten und ja, auch Mut zu haben, das rauszulassen, nicht was in uns steckt, sondern wer in uns steckt. Das ist das, was damit verbunden ist. Und das steht in Vers 9. Daher haben wir auch nur ein Ziel, nämlich so zu leben, dass er, Gott, Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause sind oder noch hier in der Ferne. Diese Zuversicht gibt uns Motivation, einfach so zu leben, dass Jesus, dass Gott Freude an uns hat. Und Menschen, die werden Jesus in uns wahrnehmen. Das bleibt dann nicht aus. Wenn wir unser Warum kennen, dann wird es nicht ausbleiben, dass Menschen Jesus Christus in uns wahrnehmen. Das ist vielleicht, manchmal erkennt man ja frisch Verliebte ganz, ganz leicht und schnell, weil die Augen so glänzen. Da stehst du denen gegenüber und sagst, aber dir stimmt was nicht, ne? Du hast dich verliebt oder so. Und so stelle ich mir das vor, wenn wir begreifen, was unser Warum ist, dann werden die Menschen das wahrnehmen, auch in unseren Augen. Ich habe das neulich mal, also so apropos erkennen, ich habe das neulich mal so ganz witzig erlebt. Wir sind am ersten Advent als Großfamilie, die wir jetzt gerade sind und hoffentlich auch bleiben. Wir sind so ein bisschen in den Wald gegangen und links vom Friedhof, da haben einige Damlinghäuser unter dem Motto bunte Entdeckung im Weihnachtswald auf eine sehr, sehr liebevolle Art und Weise so einen Erlebnisweg gebastelt. Kann man so eine kleine Runde gehen und wie ich so eben bin, wenn ich Leute sehe, dann spreche ich die halt auch oft an. Und dann standen da im Wald zwei Ehepaare, die hatten eine Kerze dabei, es war der erste Advent, die hatten dann so Knabber dabei und Schnaps und zum Aufwärmen war nicht kalt. Und dann habe ich so die Szenerie kommentiert und dann bekam ich zur Antwort, ja, Spekulatius hätten uns noch gefehlt. Dann dachte ich so, das ist die Gelegenheit, mal zu gucken, ob sie mich kennen. Und sagte, das sagt ihr aber jetzt nicht, weil ich Gosse mit Namen abreiße. Und dann, bist du das, Carsten? Und ich so, ja. Und dann stellte sich heraus, dass das eine Klassenkameradin von mir war, aus Grundschul- und Realschulzeiten. Und ich konnte mich leider nicht an sie erinnern. Dann habe ich zu ihr gesagt, du, das muss daran liegen, dass du immer sehr brav gewesen bist, im Gegensatz zu mir. Und dann sagte sie, ja. Aber die Antwort, die dann kam, die war der Hammer für mich. Dann hat sie gesagt, das stimmt. Aber als du damals Christ geworden bist, da hat sich ja alles verändert. Das war 40 Jahre zurück. Und sie hat sich daran erinnert. Und das hat mich unheimlich glücklich gemacht, weil das eben genau das war. Sie hat, wie andere auch damals, dieses Warum, das ich lebte, wahrgenommen. Die haben das gespürt, die haben das gemerkt. Und der Volker, der hinten ein bisschen jetzt mit seiner Frau flüstert, das ist eigentlich die Ursache für die ganze Geschichte, weil wäre der Volker damals nicht zum Tischtennistraining gekommen und hätte mich in die Gemeinde eingeladen, wäre ich nicht zum Glauben gekommen vielleicht. Nochmal vielen Dank dafür, Volker. Aber das war damals so ein radikaler Wandel, der bei mir passiert ist und die Menschen konnten das wahrnehmen. Die konnten das sehen, weil mein Warum geklärt war. Und Paulus macht weiter klar, dass unser Leben als Menschen eines Tages enden wird und dass wir dann alle vor Gott stehen. Vers 10. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Das ist ein spannender Vers, der für sich allein genommen vielleicht fast schon ein bisschen angsteinflößend klingt. Aber hier geht es nicht um die Frage, ob wir uns das ewige Leben durch unser Gutes tun erarbeiten oder durch Böses tun verwirken können, weil Jesus klar gemacht hat, dass, wenn wir ihn kennen, dass wir nicht mehr gerichtet werden. In Johannes 3, Vers 18, da steht, wer an ihn, also den Sohn Gottes, glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und ich habe wirklich keine Angst, diesen Vers auszulegen, auch irgendwann mal gerne gründlicher, als ich das heute tue. Aber ich habe heute nicht die Zeit dafür, weil es mir nicht um dieses Thema geht. Und Angst ist auch schon gar nicht die Art von Motivation, die Jesus Christus nutzt, um die, wie er seine Freunde nennt, zu motivieren, Höchstleistung zu bringen. Das ist gar nicht seine Art. Deshalb springe ich jetzt direkt zu Vers 14, weil da kommt Paulus zu dem Warum, von dem ich heute reden möchte. Dass der zweite Punkt ist, weil hier klar wird, wir alle, die wir Jesus kennen, wir haben ein Warum. Bei alledem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Jesus Christus. Und hier ist das Warum erstmal ganz klar definiert. Das ist die Liebe Christi, die uns antreibt. Darum geht es. Und jetzt schaltet nicht ab, so nach dem Motto, wieder dieses Thema Christus und lieben Jesus und so weiter. Das ist viel zu wichtig, als dass wir jetzt abschalten sollten. Gott hat diese Liebe Christi in unser Herzen ausgegossen durch seinen Geist. Diese Liebe Christi ist da. Und er hat sie gemacht zu einem Motor für uns alle, für ein neues Leben, das sich dann in den Wies und Was unseres Lebens widerspiegelt. Aber das Warum, das ist der Kern. Das Wie und das Was, was wir leben, ist der Ausdruck unseres Warums. Wer von der Liebe Christi durchdrungen ist, der wird eine nämlich genau dafür wahrgenommen. Du bist ganz anders, ist anders als du verhältst dich so anders. Wenn Menschen uns sagen, du bist so anders, irgendwas stimmt mit dir nicht, dann haben sie wahrscheinlich wahrgenommen, dass Christus und dass seine Liebe uns durchdringt. Wer von der Liebe Christi durchdrungen ist, der wird genau dafür wahrgenommen. Und es ist ein Indiz dafür, dass die Leute unser Warum erkannt haben. Christus in uns, das bedeutet auch, dass 1000% seiner Liebe wirklich in uns sind. Ohne Wenn und Aber. Das ist ein Fakt. Das ist nicht eine Frage von Gefühl. Diese Liebe ist in uns, weil Gott sie durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen hat. Wir brauchen nirgendwo anders danach suchen. Sie ist einfach da. Und es ist eine Aussage im Grunde genommen auch über unsere neue Identität. In Vers 17 spricht der Paulus dann davon, dass wir eine neue Schöpfung sind. Ja, warum? Weil er in seiner Liebe alles neu gemacht hat. Das Alte ist vergangen, vorbei. Schluss ist nicht mehr da. Frieden, Freude, Glauben und Hoffnung, alles schöne Sachen. Aber Paulus sagt im 1. Korinther 13, die Liebe toppt alles. Und es ist genau diese Liebe, die Gott in unser Herz gelegt hat. Die toppt alles. Und an anderer Stelle macht der Apostel Johannes klar, es ist Gottes Liebe, die zuerst da war. Er, der bedingungslos gibt, er ist einfach hingegangen und hat uns geliebt. Hat uns einfach seine Liebe gegeben, obwohl wir es eigentlich nicht verdienen. Also ich zumindest nicht. Und diese Liebe ist im Grunde genommen Gottes Warum. Da schließt sich der Kreis. Diese Liebe ist Gottes Warum. Wenn es um die Frage geht, wie Gott uns Menschen sieht und wie er zu uns steht, dann ist seine Liebe sein Warum. Die Liebe ist Gottes DNA. Die Liebe ist seine Art der Kommunikation, sein System der Kommunikation. Man kann sogar sagen, diese Liebe, die ausgegossen hat in unser Herz, ist sein aller Heilmittel. Das ist es, was es braucht. Und die Liebe Christi ist alles. Alles für dich und für mich. Und sie ist alles, was wir letztendlich auch als Gemeinde oder einzelne Glieder der Gemeinde brauchen. Wir müssen uns nur wieder darauf besinnen, dass Gott sie zu unserem Warum erklärt hat. Das gerät nämlich in Vergessenheit. Jesus hat mit seiner Liebe von uns so Besitz ergriffen und uns so verändert, dass sich das widerspiegelt in unserem Wie und in unserem Was. An dem Wie und an dem Was ist nichts verkehrt. Aber sie sind Ausdruck von unserem Warum. Diese Veränderung geht nämlich von innen, wie bei diesem Kreis, nach außen. Christus liebt uns und er verändert uns von innen nach außen. Und das Gleiche tut er mit Gemeinde. Oder will er auch mit Gemeinde. Und die Auswirkungen, die lesen wir dann in Vers 14 auch ab, 14b. Da wird dieses Was nämlich beschrieben. Da schreibt Paulus, wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und damit sagt er, dass das alte Leben ist beerdigt. Das ist tot. Den ganzen Mist und Kladderadatsch und Schrott, den ich vorher gemacht habe, der existiert für ihn nicht mehr. Und er ist deshalb für alle gestorben und jetzt kommt es. Jetzt kommt das was. Damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu einem neuen Leben erweckt worden ist. Das ist das was. Damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das macht das Warum mit uns. Das macht diese Liebe mit uns, die wir für dass sich das zeigt und widerspiegelt, indem wir nicht mehr für uns selber leben. Wir drehen uns nicht mehr um uns selbst, sondern wir drehen uns um Jesus. Ist auch wahr für uns als Gemeinde. Wenn wir das begreifen, drehen wir uns nicht mehr um uns selbst, wir drehen uns um Jesus. Und seine Liebe bewirkt, dass unser Herz einfach für ihn schlägt. Unser Programm und unser Warum ist dann nicht mehr das Programm nur für uns zu gestalten. Den Gottesdienst nur für uns zu gestalten. Unser Leben nur für uns zu gestalten, sondern es geht darum, die DNA der Liebe Gottes in diese Welt zu tragen. Es geht darum, letztlich Jesus zu lieben, ihn und die Menschen, wie er ja dann auch ans Kreuz gegangen ist. Und das mag den einen oder anderen vielleicht jetzt wundern, aber das gilt auch für die, die schon gerettet sind, dass wir eben einander lieben lernen, mit allen schwierigen Zeiten, die wir haben. Und dass wir es in einem Raum miteinander aushalten, obwohl wir so verschieden sind und der eine oder andere dem anderen vielleicht auch schon mal auf den Keks geht. Das liegt nur daran, dass diese Liebe Christi in uns ist. Unter normalen Umständen wäre das alles nicht der Fall. Weil es etwas mit uns macht, in der Art und Weise, wie wir eben miteinander umgehen oder umgehen sollten oder könnten. Vers 16. Da steht, daher beurteilen wir niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben, weil früher haben wir sogar Christus so beurteilt, schreibt Paulus. Heute tun wir das nicht mehr. Also früher ist er hingegangen und hat das was und wie beurteilt. Das tut er nicht mehr. Es ist nicht mehr das, was man so rein äußerlich sieht. Nicht mehr das, was wir irgendwo so von uns geben, sondern das, was er beurteilt, ist etwas anderes. Unser Wert liegt nicht mehr in dem, was wir leisten, sondern der Wert, den wir haben, liegt in dem, der in uns lebt. Der uns mit Liebe durchbrochen hat. Unser Wert liegt in Christus allein. Weil Christus in uns lebt, sind wir wertvoll. Und deshalb sind wir in der Lage, wir sind tatsächlich in der Lage, ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind in der Lage, einander zu lieben. Ja, ganz egal, wie schräg der Vogel ist, der uns gerade nervt. Und woran werden die Menschen dann in unserem Leben erkennen, dass wir anders sind oder Jesus erkennen? Eben genau an diesem Punkt, an der Liebe, die wir füreinander haben. Das hat Jesus ja gesagt. Daran werden die erkennen, dass ihr mein Jünger seid, weil ihr Liebe untereinander habt. Wow. Ist auch so ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken kann, wenn wir uns hier begegnen. Und warum? Unser Warum macht etwas mit unserem Wie und Was. Und das ist für andere wahrnehmbar. Nochmal ein paar Verse von Paulus, ab Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jetzt jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Er ist ein gänzlich anderer Mensch. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und meine Klassenkameradin konnte sich 40 Jahre später noch daran erinnern. Und was ist das mein Verdienst? Vers 18 sagt Paulus, das ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns dann diesen Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Vom Warum zum Was. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Dem, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, Freispruch, mit der wir vor Gott bestehen können. So ist es. Das Warum entscheidet über das Wie und das Was. Und diese Liebe Christi, die uns durchdringt, die bewirkt, wie und was wir tun und nicht umgekehrt. Das, was wir tun und wie wir es tun, macht erstmal überhaupt gar keine Aussage über die Frage, ob unser Warum geklärt ist. Und in einer Zeit, in der wir alle Masken tragen, kann man das sehr schön sagen, wir können tatsächlich mit Masken durch die Welt laufen und einen tollen Eindruck erwecken und unser Warum ist nicht geklärt. Aber wenn unser Warum geklärt ist, braucht es keine Masken. Wir leben dann einfach das, was in uns ist. Und das ist wahr für uns als Christen, aber es ist auch wahr für uns als Gemeinde. Und wenn du heute Morgen vielleicht hier sitzt, gerade mit Blick auf den letzten Abschnitt, und Jesus sagt dir noch nicht so viel, dann hast du heute Morgen etwas darüber gehört, was Jesus sich wünscht und was er durch uns gerne tut. Nämlich einladen, dass es zur Versöhnung kommt zwischen dir und dir. Und wenn du diesen Jesus kennenlernst, dann wird sich auch dein Leben verändern, weil auch du dein Warum gefunden hast. weil die Liebe Christi tatsächlich alles übersteigt, was du bisher kennengelernt hast. Du magst noch morgen hier sitzen oder vielleicht noch öfter hier sitzen und diese Beziehung mit Jesus noch nicht geklärt haben. Und vielleicht noch morgen den Eindruck haben, ja, das macht Sinn. Und dieses Warum in meinem Herzen ist noch nicht wirklich geklärt. Dann kriegst du heute genau diese Einladung. Wir bitten dich im Namen von Jesus Christus. Nimm die Versöhnung an, die Gott dir anbietet. Weil Jesus alles dafür getan hat, damit du glücklich und erfüllt leben kannst. Egal, wie oft wir seufzen müssen. Und er hat dafür gesorgt, dass kein Richter dich mehr verurteilen kann, weil er das Urteil getragen hat. Und genau da ist dieser Punkt. Er hat dieses Urteil am Kreuz getragen, dem stärksten Ausdruck der Liebe überhaupt. Denn wer hat schon so viel Liebe, dass er sich freiwillig foltern lässt, damit wir nicht gefoltert werden müssen? Verlässt jemand sein Leben, damit du und ich leben können. Und das ist ein Leben, das erfüllt und wirklich glücklich macht. Die Frage ist, was machen wir mit all dem? Wie wäre es, ist meine Frage, wenn wir uns heute Morgen entscheiden, uns ganz neu zu verlieben? Wie wäre es, wenn wir uns entscheiden, uns neu zu verlieben in Jesus? Und infolgedessen dann unser Warum leben? Wie wäre es, wenn wir uns neu verlieben in die Gemeinde? Ganz neu verlieben in diesen Haufen, der hier versammelt ist. Ganz bewusst. Neu verlieben in die, für die Jesus Christus die gleiche Menge Blut vergossen hat, wie für dich persönlich. Auch wenn das ein Vogel ist, der komische Töne zwitschert. Wenn uns unser Warum ganz neu durchdringt, dann werden Menschen um uns herum wahrnehmen und ganz selbst da werden Jesus wahrnehmen und ganz selbstverständlich unsere Nähe suchen, persönlich, aber auch als Gemeinde, weil sie merken, dass da etwas in uns ist, das ihnen fehlt. Sie ahnen nämlich dann, dass unser gelebtes Warum auch dazu führen wird, dass sie ihr Warum in Jesus Christus finden. Und jetzt kommt das, was auch immer wir gemacht haben. Amen. Aber es gibt noch mehr. Und mir noch erst aufgeschrieben, weil ich wichtig finde, euch das zu sagen. Ich liebe euch. Und ich liebe diese Gemeinde. Und ich möchte mich wieder ganz, ganz neu verlieben. Auch genau in euch und auch in die Gemeinde. Und mich auch bewusst entscheiden, die zu lieben, die ich schwierig finde. Weil das geht. Wenn mein Warum geklärt ist, ist das kein Problem. Ich möchte euch jetzt bitten, da könnt ihr vielleicht einfach auch mal nachdenken über die Fragen, die jetzt noch an die Folie geworfen werden, während wir singen.